Mit dem 11. Spieltag begann am Wochenende in den Provinzklassen nicht nur das zweite Saisondrittel, sondern auch meine Aufholjagd im Tippspiel. Christoph, spürst du schon meinen Atem in deinem Nacken?
Also aber schön, dass du das noch vor dem Intro ansprichst. Da darf ich mich ja wirklich glücklich schätzen. Ja, ich habe an diesem Wochenende ja denkbar schlecht performt. Dafür warst du ein bisschen besser, 8 Punkte aus 4 getippten Spielen.
Richtig.
Da kann man mit leben. Das ist eine solide Leistung, wenn du um den Klassenerhalt spielst.
Ich spiele sogar bald wieder um die Trophäe, beziehungsweise um die Verteidigung meines Tippspielkönig-Titels. Und da möchte ich mich dann doch bei einem bedanken, und zwar bei Fabian Ofels, dass er an diesem Wochenende nicht den 4. Treffer für St. Vit gemacht hat, denn bei St. Vit Lonsdon habe ich 3-1 getippt, das Spiel ist 3-1 ausgegangen. Und bevor wir in diese Folge kommen, möchte ich ganz kurz eine Sache klarstellen. Denn es haben mir tatsächlich einige Leute geschrieben, dass der Herr Ofels Fabian und nicht Florian heißt. Zur kurzen Klarstellung, das wissen wir. Ein Kollege vom Belgischen Rundfunk wusste es allerdings nicht und deswegen schrieb er in seinem Artikel zum Spiel Eupen B gegen St. Vith Florian Ofels, was ich dem Fabian dann gezeigt habe. Und er hat sich ein bisschen darüber geärgert und deswegen haben wir uns gedacht, nennen wir ihn in dieser Folge dann Florian Ofels. Wir wissen aber, dass er Fabian heißt und ab sofort heißt er bei uns auch wieder Fabian. Christoph, das wollten wir nur mal klarstellen.
Ja, ganz genau. Und ich wollte noch eine Sache ansprechen, bevor wir uns das wunderschöne Intro anhören. Mhm. Der Treffer von Johnny Laschet, den man im Video sieht, richtiges Traumtor.
Chapeauchen.
Ja? Absolut.
Valhorn gewinnt 2-0 gegen Goe und Johnny Laschet hat einen Doppelpack gemacht. Die ersten beiden Tore nach seiner 3-Spiele-Sperre nach der roten Karte gegen St. Vith. Und ich gebe euch einen kleinen Tipp, es ist auf der Grenzecho-Seite. Schaut euch das Tor an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ein schöner Volley, voll in den Knick rein. Und jetzt unser Intro.
PPP, der Provinzklassen-Podcast. Direkt am Ball, direkt vom Platz, direkt ins Studio.
Ich weiß nicht, ob das Wort Aufholjagd angebracht wäre, wenn man von Raren Einarten spricht, aber zumindest hat Raren Einarten eine Serie gestartet und hält die im Moment auch aufrecht. Und darüber wollen wir jetzt zuerst reden, über das Spiel vom Sonntag von Raren Einarten im Derby, so kann man es doch halbwegs nennen, gegen Elsfurt. Und da warst du vor Ort, Tim, und du hast mir schon erzählt, du standest in einer Ecke illustrer Sportjournalisten.
Ja, neben mir standen auch nicht nur die Kollegen von La Meuse L'Avenir und dein Kollege vom BRF, Christoph, sondern auch ein paar andere Trainer, Jonathan Negret zum Beispiel, der ehemalige Coach des RFC Raren Einarten, und dann auch ein ehemaliger Torjäger von Stade Dijon, Guillaume Legros, und kann man unter anderem dann auch Eric Vandenborn unterstützen, den Trainer des RFC Raren Einarten. Es gibt ja so eine kleine Trainerfamilie oder Freundesfamilie, nenne ich es mal, im Amateurfußball, und das ist eigentlich immer ganz schön. Ist auch nicht das erste Mal, dass die alle in Raren dabei waren. Aber sie haben am Sonntag den 4. Sieg in Folge begutachten können, des RFC Raren Einarten. Sie waren auch Zeuge beim 4. Heimspiel, das wiederholt ohne Gegentor beendet worden ist von Raren Einarten. Also eine richtig gute Serie. Allerdings, du hast eben das Wort Aufholjagd benutzt. Und ich finde, Raren ist immer noch in der Aufholjagd, was die Tabelle angeht. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen frustrierend für die Schwarz-Gelben, weil sie gewinnen und trotzdem nicht in die Top 3 reinkommen, weil die Mannschaften da eben auch gewinnen, abgesehen von Habelaneuf, das am Wochenende jetzt verloren hat, allerdings gegen den bis dato punktgleichen Spitzenreiter Royal Union Hutoise. Also da ein Verfolgerduell, da musste halt irgendjemand von den beiden nicht gewinnen. Und das war dann eben Habelaneuf. Und von denen ist Raren Einarten jetzt nur noch einen Punkt entfernt. Da allerdings auch EY gewonnen hat, ist Raren immer noch Vierter. Immer dieser undankbare Platz, den sie seit Wochen innehaben, obwohl sie permanent siegen.
Ja gut, viel vom dritten Platz kannst du dir ja auch nicht kaufen zu dem Zeitpunkt in der Saison.
Ja, okay, zu dem Zeitpunkt nicht, aber ich bin mal gespannt, wie das so im Frühjahr aussieht, wenn diese Reform in der ersten Division Amateure, die ja mittlerweile National 1 heißt, wenn die gesplittet wird, die Liga in wallonische und flämische Division 1 oder National 1, und dann halt so dermaßen viele wallonische Vereine aufsteigen, dass das ja wahrscheinlich, das steht alles noch nicht fest, aber es wird vielleicht so sein, so einen ganzen Rattenschwanz bis unten, nach ganz unten mit sich bringt und dementsprechend viele Vereine sowohl aus der Serie von Kelmis, der D2, als auch aus der D3 mit Raren Einheiten aufsteigen werden. Und da könnte es vielleicht durchaus sein, dass Raren als Zweiter oder Dritter sogar auch aufsteigen kann. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Mhm. Dass die Reform,
das ist auch wieder typisch belgisch, dass vor der Saison keiner sagen kann, wer am Ende der Saison aufsteigt.
Ja, ich also gehe mal zumindest davon aus, dass wir auch im März noch nicht wissen, wie viele da aufsteigen.
Es ist ein Faszinosum. Wahrscheinlich dann der ein oder andere Verein mehr oder weniger, je nachdem, wie viele Vertreter du dann noch im Komitee sitzen hast.
Mhm. Ja, aber eigentlich ist es logisch. Also diese Reform, die wird es geben, das ist Fakt. Mhm. Es wird auch viele wallonische Aufsteiger geben, das ist ebenso Fakt. Wie sie das dann allerdings alles so aufteilen und wer dann aus welcher Liga wohin aufsteigt, naja.
Ja, vielleicht gibt es ja auch Überraschungen und irgendeine P4-Mannschaft darf plötzlich D2 spielen.
Natürlich, wenn Amel B auf einmal gegen Kelmis spielt.
Ja, das hätte was.
Das hätte was, auf jeden Fall. Bleiben wir aber bei Raren Einheiten, denn die haben, wie ich eben schon gesagt habe, zum vierten Mal gewonnen, sind zu Hause immer noch ohne ein einziges Gegentor, eine super Bilanz.
Das und sollte mir eine Lehre sein für meine Tipps beim nächsten Mal.
Ja, ich darf dir nämlich aus dem Nähkästchen erzählen, dass dein 4:4-Tipp für ordentlich Gelächter gesorgt hat in Raren.
Wäre es aber so ausgegangen, dann hätten alle große Augen gemacht. Aber gut, ist ja offensichtlich nicht so ausgegangen. Und wieso das ist, das erzählst du uns.
Schöne Einleitung. Unter anderem hatte da ein gewisser Matthias Goffey im Tor der Raren Einheit noch was gegen, weil der wurde nicht oft gefordert am Wochenende und vor allem wurde er lange nicht gefordert. Dann aber in der zweiten Halbzeit gab es einige Szenen, wo er sich auszeichnen konnte und das auch getan hat. Und somit hat er den Kasten sauber gehalten im vierten Heimspiel, denn er ist tatsächlich in jedem dieser Heimspiele auf dem Platz gewesen. Am Anfang, weil Raren Einheit auf der Suche nach einem Torwart Nummer 1 ja noch so ein bisschen rotiert hat zwischen ihm und Romain Longaretti. Mittlerweile ist Longaretti aber verletzt seit ein paar Wochen, deswegen steht Matthias Goffey kontinuierlich zwischen den Pfosten und hat bisher jedes Heimspiel bestritten ohne Gegentor und das war auch gegen Elsot so. Das hatte aber nicht allein mit Matthias Goffey zu tun, sondern auch, weil Elsot einfach unfassbar ungefährlich war, zumindest über weite Strecken der Partie. Also wenn ich da alle Bälle zählen müsste, die sogar übers Fangnetz geflogen sind, dann wäre ich morgen früh noch dran. Hinzu kamen Bälle, die Richtung Eckfahne gingen, die an die Bande prallten. Und dann halt auch welche, die in den Händen von Matthias Goffey geendet sind.
War das dann, weil die Abschlüsse so unfassbar schlecht waren oder kamen sie auch einfach nicht in die Schussposition, wo du dann auch zu einem gefährlichen Abschluss kommst?
Ganz klar Ersteres, weil es gab vor allem in der ersten Halbzeit einige Szenen, wo Raren im Mittelfeld den Ball unnötig verloren hat, wo Elsot schnell kontern konnte. Und da gab es einige Szenen, wo Elsot am Strafraum dann zum Schuss kam. Also ich habe eine Szene auch in meinem Grenzecho-Bericht beschrieben, ganz am Anfang, die ich so als symptomatisch für die erste Halbzeit betitelt habe oder zumindest für die Zeit, nennen wir es mal, zwischen Minute 10 und Minute 35. Da war nämlich nicht wirklich viel los auf dem Platz, aber da hatte Raren Einheiten am Mittelfeld oder im Mittelfeld den Ball verloren und Elsot zum Konter eingeladen und der ging dann auch effektiv bis an die Strafraumkante. Und der Ball, der flog aber dann Richtung Eckfahne beziehungsweise übers Fangnetz. Also das war eine Szene, wo du so gerade so dein Handy zückst, um direkt aufzuschreiben, wer gerade geschossen hat. Und es eigentlich direkt wieder in die Hosentasche steckst, weil die Chance schreibst du dir im Leben nicht auf, weil sie einfach so schlecht war. Und so gab es dann einige Szenen tatsächlich. Ich hatte auch teilweise Angst um die Autos hinterm Tor.
Also aber dann schon überraschend auf dem Niveau. Also
ja.
Das ist ja dann eher was man... Ja, wobei selbst in der P3, wenn du da übers Fangnetz schießt, dann heißt es auch Kasten beim nächsten Training.
Also dann wird den Elsot aber ziemlich gesoffen die nächsten Tage.
Ja,
wenn
vielleicht
es
das war
jedes
das mit ein Grund.
Ja, wer weiß. Ja, jetzt muss man natürlich sagen, Elsot als Aufsteiger ist im Tabellenmittelfeld, hatte vor diesem Spieltag, oder haben sie auch mittlerweile noch, 11 Punkte gesammelt, was durchaus achtbar ist. Und die Raren haben ja auch gesagt, wir dürfen die nicht unterschätzen. Dass sie jetzt natürlich so ungefährlich sind, das hätte ich im Vorfeld nicht gedacht, zumal ja auch ein gewisser Moussa Diané im Sturm stand. Den kennt Raren Einheiten ja noch bestens, der hat ja selber vor kurzem da gespielt. Ist allerdings in Raren auch nicht wirklich glücklich geworden, aber daran kann ich mich noch erinnern, wenn er denn gespielt hat, hat er eigentlich relativ zuverlässig getroffen. Das hat er in Raren nicht gezeigt. Allerdings muss man sagen, die eine Szene, wo Matthias Goffey richtig gut gehalten hat, das war ein Schuss von Moussa Diané.
Jetzt haben wir quasi aus Rarener Sicht über den eigenen Strafraum gesprochen. Reden wir doch mal über den gegnerischen Strafraum, den von Elsot. Wie hat sich Raren Einheiten denn da präsentiert? Ich meine, gut, mit dem 3:0-Ergebnis sagt man sich, ja, das sah offensiv wahrscheinlich nicht allzu schlecht aus.
Das ist korrekt. Es ist allerdings lustig, dass du den Strafraum an sich ansprichst, denn es hätten ja auch 3 Tore aus der Distanz sein können, aber die sind alle wirklich im 5-Meter-Raum gefallen und ich würde sogar behaupten, irgendwie im Bereich von 3-4 Quadratmetern, die Elso dann wirklich überhaupt nicht im Griff hatte. Das fing an in der 8. Minute, das 1-0 durch Moro Lopresti, das kam zustande durch einen schönen, schnellen Angriff aus der Mitte raus, Denis Pousset legt auf Cedric Laschet, der nimmt auf rechts Tempo auf, zieht bis in den Strafraum kurz vors Tor und legt dann ab in die Mitte auf Moro Lopresti, der dann genau da stand, wo ein Angreifer zu stehen hat. Und das hat er dann auch eine halbe Stunde später bewiesen, nachdem Raren diese Schwächephase dann unbeschadet überstanden hat. Da war es dann Denis Pousset wieder mal, der dieses Tor eingeleitet hat nach einer Ecke. Da war der Ball eigentlich schon geklärt und Elsot wollte einen Konter starten. Und Denis Pousset hat dann aber noch seinen Fuß dazwischen gehabt, legte den Ball dann raus auf Romain Bernard, ein Abwehrspieler, der dann bei der Ecke noch da vorne gestanden hat. Und der wiederum in die Mitte auf Moro Lopresti, der im Prinzip von exakt derselben Stelle wie beim 1-0 diesmal das 2-0 erzielte. Und wiederum, exakt auf dieser selben Stelle, stand dann irgendwann Cedric Laschet ein paar Minuten später, der nach einem Freistoß den Raren sehr schnell ausgeführt hat, wo Elso sich noch ein bisschen am Sortieren war, ein bisschen am Meckern war. Da hat Jordan Bissen unter anderem sehr schnell reagiert, hat den Ball reingegeben auf Cedric Laschet und der stand da und hat ebenfalls eingeschoben. Und dieses Wort eingeschoben, das repräsentiert eigentlich Rarens Offensive oder Rarens erfolgreiche Offensive an diesem Sonntag perfekt.
Jetzt denke ich an den Sonntag, weil ich habe das Spiel ja so halb live dann mitbekommen, weil ein Kollege vom WRF dann auch vor Ort war. Und ich weiß, am Anfang der zweiten Halbzeit, da sagte der Moderator der Sendung des Sporttreffs, Robin Emmons, es gibt so Spiele, da weiß man eigentlich schon in der Halbzeitpause, die sind gelaufen. Und er hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Raren-Einheiten zur Halbzeitpause schon das Spiel sicher in der Hand hatte. Jetzt kennen wir beide Raren-Einheiten.
Ja, ich wollte es nicht gesagt haben.
Das ist ja nicht immer der Fall, aber das Endergebnis ist dasselbe wie das Halbzeitergebnis. Ist nichts mehr passiert in der zweiten Hälfte?
Naja, schon. Also Elsot hatte dann effektiv endlich mal ein paar Chancen. Ich will nicht sagen einige, weil einige waren es eigentlich nicht. Die gefährlichste habe ich eben beschrieben. Moussa Diané hat dann Matthias Goffey zur ersten richtigen Glanzparade gezwungen. Raren-Einheiten hatte auch noch einige Chancen. Ich denke da vor allem an Fabrice Stoffels, der durch einige Kopfbälle nach Standardsituationen das 4-0 hätte besorgen können, teilweise auch müssen. Was er nicht getan hat, worüber ich mich im Nachhinein ziemlich aufrege, denn damit hätte ich ein zweites Spiel an diesem Wochenende richtig getippt. Ich habe 4-0 gesagt. Danke, Fabrice. Nein, aber es ist nicht nichts passiert. Es ist aber auch nicht so viel passiert, dass du sagst, um Gottes Willen, ich komme mit Schreiben nicht mehr hinterher. Aber ich hätte jetzt eigentlich vermieden, wieder diese übliche Leier zu sagen, wir kennen Raren-Einheiten, die schaffen es ja nicht, mal Siege souverän über die Zeit zu bringen. Doch, schaffen sie mittlerweile eigentlich schon. Also wir haben es vor 2 Wochen gesagt gegen Mormont, das war nicht wirklich souverän. Trotzdem haben sie es entgegen ihrer eigenen Natur geschafft, ein 1-0 über die Zeit zu retten. Diesmal war es sogar ein 3-0, was dann immer noch einfacher ist. Aber sie haben halt eben auch diese Chancen, die Elsot gerade in der ersten Viertelstunde nach dem Wiederanpfiff gehabt hat, klären können, unbeschadet überstanden. Und von daher würde ich dann doch diesmal das Wort souverän an diesen Sieg anknüpfen, auch wenn nicht alles Gold war, was glänzte. Aber ich meine, wir sind immer noch im Amateurbereich. Also wenn Raren ein fehlerloses Spiel machen würde oder ein fehlerloses Spiel nach dem anderen machen würde, dann würden wir hier nicht in der D3 Amateure stehen, sondern in der ersten Division.
Ja, da gibt es ja mehr als genug Vereine, die es nicht schaffen, ein Spiel ohne Fehler zu bestreiten und zwar nicht eins auf die ganze Saison. Aber gut, das mal beiseite. Glaubst du, den Raren-Einheiten kann diese Siegesserie weiter ausbauen?
Ja, das hängt halt davon ab, ob sie auch gegen die unteren Teams punkten können und auch souverän punkten können. Das haben sie gegen Herstal natürlich schon überragend bewiesen beim 6-0. Da haben sie auch nichts anbrennen lassen, vor allem auch nicht in der ersten Halbzeit. Jetzt sagen wir mal, dass Elsot auch eher zu den unteren Teams gehört. Zumindest, wenn ich davon ausgehe, dass wir nicht von den oberen Teams sprechen, dann können wir mal sagen, Elsot war auch so eine Stolperfalle, die hat Raren-Einheiten gemeistert. Jetzt kommt allerdings Marlois, ein Ort, den ich immer noch nicht aussprechen kann.
Doch, das war perfekt gerade.
Ja, ich habe mich aber auch bemüht. Die stehen an vorletzter Stelle mit einem Punkt über Herstal. Ja, gibt es natürlich jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder Raren wämst die so weg wie Herstal oder hat es dann doch ein bisschen schwer. Dann kommt Longlier, das auch eine Mannschaft ist, die unten steht, drittletzter. Und dann geht es aber richtig ab. Am 11.11. zum Karnevalsbeginn ist Raren zu Gast in Wii beim aktuellen Spitzenreiter.
Boah, da hab ich spielfrei. Da können wir, ah nee, Chemnitz spielt dazu aus.
Ja, und da ist auch ein Derby in der P3, wenn mich nicht alles täuscht. Du hast am 10.11., am Freitag ist Wallon gegen Eupen und am 11., boah.
Weil sonst hätte das was, so eine schöne Auswahl.
Es ist irgendwas in der P3, schreibt es mir in die Kommentare. Ich meine, ich habe auch meine Liste, wo ich dann nachschauen kann, aber da ist irgendwas in der P3. Also ich glaube, ich werde nicht nach Wii fahren. Es sei denn, beide Mannschaften stehen zu dem Zeitpunkt punktgleich auf Rang 1. Ich meine, ich bin auch schon sonntags nach Havela Nerf gedüst, also von daher. Aber ja, um da auf deine Frage zurückzukommen, normalerweise auf dem Papier müsste Beraren jetzt der Sieg Nummer 5 und der Sieg Nummer 6 kommen. Und dann hätten sie natürlich enormen Rückenwind für die Partie dann in Wii.
Rückenwind ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Zumindest grob, wenn man das auf die Windverhältnisse in Weiwatz am Samstagabend bezieht. Denn da war es doch gut windig und das war tatsächlich auch ein Faktor im Spiel. Auch wenn nicht so spektakulär, wie du es manchmal hast, wo dann der Abschlag dann quasi mit dem Wind nochmal zurückkommt und ins eigene Tor fliegt. Aber du merktest schon, dass das einen ziemlichen Einfluss auf die Partie Weiwatz gegen Rocherath hatte. Und ja, da war ich.
Schön gesagt. Ja, denn jetzt kommen wir mal in die zweite Provinzklasse und wir haben im Prinzip ja mit dem Tippspiel einberechnet, so gut wie jeden Verein aus Ostbelgien in der zweiten Provinzklasse jetzt vertreten, in diesen nächsten anderthalb Stunden, würde ich schon fast sagen, weil so wie ich uns kenne, mit den ganzen Partien, die wir jetzt haben, das wird ein bisschen ausarten. Fangen wir an mit Weiwatz Rocherath und wenn du da schon die Witterungsverhältnisse ansprichst, dann kann ich mich an die vergangene Saison erinnern, wo das Spiel allerdings dann in Rocherath war und man im Prinzip nichts gesehen hat. Ich finde, da haben wir noch von unserem Fotografen ein super Bild von hinter hinter Andy Ganser, wo du einfach die Mittellinie noch nicht mal siehst.
Ah ja, ja normalerweise, das habe ich ja letztes Jahr beim Spiel Amel gegen Emmels gelernt, ja. Wenn du von der einen Torlinie nicht das andere Tor siehst, muss abgepfiffen werden. Ja, aber wenn du schon die Mittellinie nicht siehst, ist das eigentlich kein gutes Zeichen.
Ja, jetzt hat vielleicht Andy Ganser bessere Augen gehabt, als es das Foto vermuten lässt. Aber kommen wir auf die aktuelle Zeit zu sprechen, Weiwatz Rocherath. Ein 2:1 hat der KFC Weiwatz da eingefahren. Das war der zweite Sieg im zweiten Derby nach diesen beiden Klatschen, die sie zuvor eingefahren haben. Also würde ich jetzt so als Laie, der Weiwatz in dieser Saison noch nicht einmal gesehen hat, allerdings die Mannschaft so ein bisschen kennt und ja auch Steve Packe, den Trainer, kennt, würde ich jetzt behaupten, dass Weiwatz sich aus diesem Loch wieder rausgegraben hat. Stimmst du damit mir überein?
Absolut, auch wenn sie das nicht zwingend spielerisch gemacht haben, das sagen sie aber auch selber. Und es ist eine Facette, die Weiwatz auch an sich selber gefällt. Also das kam so aus den Gesprächen sehr heraus. Bei Weiwatz fehlen einige Leistungsträger. Elan Hanf ist noch immer angeschlagen, der wird wahrscheinlich diese Woche dann wieder ins Training einsteigen können. Miguel Ordones hat gefehlt jetzt gegen Rocherath. Das sind schon wichtige Namen und auch wichtige Gründe für den teils famosen und schönen Offensivfußball, weil den Weiwatz Anfang der Saison gespielt haben soll. Das muss ich so sagen, weil ich sie da einfach nicht gesehen habe.
Jetzt
ich
wackelst
hier fast
du da schon dein Glas.
Genau, während ich hier fast mein Glas umstoß. Gegen Rocherath war es jetzt nicht Hurra-Fußball. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Es war ein kampfbetontes Spiel, wobei gerade wenn ich auf den Sonntag schaue und da auf die zweite Halbzeit schaue, so kampfbetont war es dann auch wieder nicht. Aber es war ein Spiel, wo beide Mannschaften Schwierigkeiten hatten, wirklich ihr Spiel aufzuziehen. Rocherath ist ja eine Mannschaft, die eben viel mit langen Bällen, mit Bällen in die Tiefe arbeitet. Das hat in der ersten Halbzeit nur so halb gut funktioniert, eben auch wegen des Windes, der dann da eben mal hier, mal da auch einfach einen Strich durch die Rechnung gezogen hat. Trotzdem war Rocherath ganz gut in der Partie, weil was hatte ein bisschen mehr vom Spiel, aber es war relativ steriler Ballbesitz. Es ist, Stefan Bongard nannte es nach dem Spiel passiven Ballbesitz und da ist er selber gar kein Fan von. Wir wissen alle, wie Rocherath spielt, mit wenigen Kontakten, schnell nach vorne, am besten das Mittelfeld so schnell wie möglich überbrücken, schnell gefährlich werden können. Und das ist halt das Spiel, was sie so gerne haben. Weiwatz wollte es ein bisschen spielerischer lösen, hatte dann aber Zugriffsprobleme im Mittelfeld. Marvin Schmitz war mit mir in Weiwatz und irgendwann schauten wir uns beide an und meinten, siehst du das Loch auch? Und das war effektiv immer wieder da, dann so, also bestimmt 15, 20 Meter im Bereich, wo du keinen einzigen Weiwatzer Spieler sahst. Und das, obwohl sie in Ballbesitz waren, das ist dann doch relativ riskant, beziehungsweise schwierig, wenn du nicht mit nur langen Bällen arbeiten willst, also nicht dein Mittelfeld überbrücken willst. Und dementsprechend fand Weiwatz da nicht wirklich so ganz in sein Spiel. Und ja, passenderweise dazu ging dann auch Rocherath in Führung.
Ja, durch Jonas Ganser. Wie ist es denn gefallen, das Tor?
Nach einer Ecke. Also Ja, es war quasi das erste Mal, dass Roche Rath sich gefährlich zeigte. Ich glaube, in meinen Notizen steht irgendwie 22. Minute Schuss Stefan Bongard an die Latte gelenkt. Von da aus gab es eine Ecke und diese Ecke, die ging dann irgendwie bis an den zweiten Pfosten durch und da stand dann Jonas Ganser goldrichtig und schob den Ball über die Linie und das 1:0 zu dem Zeitpunkt war dann fast schon okay, weil Weiwarts zu harmlos war bis zu dem Zeitpunkt und selbst bis zur Pause hatten sie echt Schwierigkeiten, sich da so richtig zu berappeln. Sie fanden nicht so statt, wie sie mir beschrieben wurden bisher. Das ist halt einfach die Tatsache. Es war nicht viele sehr, sehr gut aneinander hängende Aktionen und trotzdem hatten sie mehr vom Spiel und machten dann auch verhältnismäßig verdient den Ausgleich, auch wenn es ja quasi die erste richtige Torchance da war. Aber da haben sie eine Unorganisiertheit der Rocheratte eiskalt ausgenutzt und das ja, zeichnet dann so eine Spitzenmannschaft auch aus.
Der Torschütze zum Ausgleich ist ja Dario Elsen gewesen, einer, der in den vergangenen Monaten wirklich so einer der Emporkömmlinge beim KFC Weiberts war. Und da haben sie ja einige tatsächlich auch, wenn ich dann unter anderem auch einen Ilan Hanf noch mir vor Augen führe oder einen Markus Gennen, also da sind ja einige, die in der Zukunft beim KFC Weiberts wirklich groß auftrumpfen können und das auch mittlerweile schon tun. Jetzt hast du ihn zum ersten Mal gesehen, glaube ich, ne?
Ja.
Wie hast du ihn denn so wahrgenommen?
Also extrem versatil. Ich glaube, der hat in dem Spiel auch...
Oh, geil, versatil.
Ich glaube, der hat in dem Spiel, also zwei Positionen hat er mindestens gespielt und auch gut gespielt, das muss man auch wirklich sagen. Ein sehr, für sein Alter auch sehr durchsetzungsfähiger Spieler, weil er ist 17, kann das sein?
Ja, irgendwie sowas.
Genau, ist auf jeden Fall nicht der Älteste, sagen wir mal. Und das fällt kaum auf. Also normalerweise hast du ja bei Spielern in dem Alter, dass du merkst, okay, hier und da... Wenn ein erfahrener Verteidiger da auch mal den Fuß reinhält, dann sind die ein bisschen eingeschüchtert. Das hat er gar nicht. Und sucht dann auch hier und da das 1-1 und war dann eben passenderweise beim 1:1 auch eiskalt vor dem Rocheratter Tor, schob da dann ins rechte untere Eck. Und ja, das war dann ja der richtige Treffer zum richtigen Zeitpunkt. Mit 1:1 ging es in die Pause und ja, damit war... Vielleicht auch wieder so ein bisschen der Zweifel bei Rocheratt in den Köpfen.
Was wir auf jeden Fall sagen können zu seinem Alter, er könnte der Sohn von Stefan Bongard sein.
Ah ja, das siehst du.
Aber dann kam ja ein anderer und hat ihm quasi so ein bisschen, in Anführungszeichen, die Show gestohlen. Mhm. Und zwar Julien Wehr ist eingewechselt worden nach etwas mehr als einer Stunde. Und wiederum 6 Minuten später, wenn die App richtig ist, macht er das 2:1 für Weiwerts. Also
ich glaube, davor hat er auch vielleicht 2-3 Ballkontakte nur gehabt. Also das war ein gewinnbringende Einwechslung.
Ein goldenes Händchen von Steve Packe.
Ja, absolut. Und da war dann auch die Umstellung wo Dario Elsen dann auf die 10 gerutscht ist. Normalerweise, wenn ich jetzt was Falsches sage, kann man mir das gerne mitteilen. aber auf jeden Fall bot sich dann für Julien Wehr wieder mal bei einer Situation, wo Rocheratt dann plötzlich komplett unorganisiert war, was man von ihnen ja eigentlich gar nicht gewohnt ist, dann wieder diesmal auf der rechten Seite. In der ersten Halbzeit war es auf der linken Seite, wo sich dann plötzlich Raum bot, diesmal war es auf der rechten Seite. Julien Wehr zog nochmal nach innen und hat dann den Ball dermaßen ins Netz gedroschen, also da wäre ich als Torwart, selbst wenn ich hingekommen wäre, hätte ich da wahrscheinlich meine Hand nicht hinstrecken wollen.
Okay.
Also ja, das war auch aus relativ kurzer Distanz, also dementsprechend so ein richtiger Treffer, wie man ihn von einem Stürmer kennt und ja, damit die Erlösung für Weiwarts. Bis dahin war Rocheratt noch verhältnismäßig gefährlich, muss man sagen. Die waren vielleicht auch von der Qualität der Chancen oder zumindest der Situation, die sie sich kreiert haben, ein Ticken näher am 2:1 als Weiwarts. Allerdings haben sie sehr viele falsche Entscheidungen getroffen im letzten Angriffsdrittel und dementsprechend die Situation nicht sauber ausspielen können. Nach dem 2:1 für Weiwarts hast du dann, glaube ich, noch 2 gefährliche Freistöße von Laurent Lamberts. Einen, der auch wirklich nur durch den Wind nochmal richtig gefährlich wird, weil der dann quasi mit einer Windböe nochmal angehoben wird. Und da musste sich Germain Hagemann im Tor von Weiwarts nochmal strecken, um den auch nochmal übers Tor zu lenken. Ja, aber am Ende war es tatsächlich die Weiwatzer Effektivität, die aus ihren 100%igen Chancen eben auch jeweils ein Tor gemacht hat.
Damit rehabilitiert sich Weiwatz endgültig, ist jetzt wieder auch vorne mit dabei, auch wenn Ferrier weiterhin einen Punkt Vorsprung hat, hat ja auch die Tranche gewonnen und gilt unter anderem auch für Miguel Ordonez als der große Favorit, seitdem beide Mannschaften gegeneinander gespielt haben und Weiwatz das Spiel noch ziemlich schmerzhaft in Erinnerung hat mit einem 4:0. Auf der anderen Seite Rocherath mittlerweile auf Tabellenplatz 11. Das ist eine Region, die kennt Rocherath eigentlich gar nicht mehr. Also ich weiß gar nicht, ob sie das seit dem Aufstieg in der zweiten Provinzklasse überhaupt mal irgendwie waren. 11., 12. und vielleicht irgendwie so nach dem ersten, zweiten Spieltag. Ich kenne jetzt deren Ergebnisse nicht komplett auswendig, aber es ist schon sehr ungewohnt.
Ja, und es ist auch eine ungemütliche Region. Also so sehr, wir kennen Rocherath ja, das ist ein sehr unaufgeregter Club und trotzdem merkte man Stefan Bongert auch im Gespräch so nach dem Spiel an, dass er auch ein bisschen ratlos war, weil er sagte selber, wir verlieren in den letzten Wochen oft Spiele, wo wir gut sind, wo wir teilweise auch besser als der Gegner sind, wenig zulassen, aber alles, was wir zulassen, landet bei uns im Tor.
Mhm.
Und auf der anderen Seite treffen wir dann eben in der Offensive Entscheidungen, die wir so letztes Jahr nie getroffen hätten. Und da braucht es jetzt einfach nochmal so einen Auslöser, um das nochmal umzukehren.
Ja, ich habe ja auch vor ein paar Wochen ein Interview gemacht mit Laurent Lamberts, den du auch eben schon angesprochen hast. Und er sagte auch, es gibt natürlich mehrere Faktoren dafür, dass Rocherath im Moment nicht so reüssiert wie in den letzten Jahren. Ein Faktor ist natürlich das Karriereende von Sven Küpper, der unfassbar schwer zu ersetzen ist, beziehungsweise ich bin schon fast geneigt zu sagen, gar nicht zu ersetzen ist.
Ja, Stefan Bongert sagte ja auch vor der Saison, sie haben tatsächlich das System umgestellt, weil sie jetzt nicht mehr so einen Zehner haben, wie Sven ihn dargestellt hat. Und also das wäre wahrscheinlich auch sehr teuer gewesen, die Art Spieler dann irgendwo von woanders holen. Und dann gerade Rocherath, die jetzt nicht die besten Erfahrungen mit Transfers hatten. Also da war das schon die richtige Entscheidung, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, auch in den Spielen, die ich gesehen habe, war Rocherath ja, die sind nie schlecht. Das ist halt, glaube ich, für mich das Problematische. Wenn du jetzt schlechter bist als der Gegner, dann weißt du, okay, du musst dein Spiel verbessern oder du musst hier an der Stellschraube drehen, da an der Stellschraube drehen. Aber wenn die Spielverläufe einfach so blöd laufen, wie sie im Moment es tun, ja, dann wirst du halt schnell nervös.
Ja, und ein anderer Faktor, den Laurent Lamberts angesprochen hat, ist halt, dass sie auch ein System verändert haben, allerdings auch wieder anders verändert haben, weil sie dann gemerkt haben, wir sind einfach im Mittelfeld nicht stabil genug. Mhm. Dadurch hatten sie dann seiner Aussage nach wieder mehr Stabilität reinbekommen. Allerdings meinte auch, wir müssen auch einfach viel mehr Tore schießen.
Ja.
Also wenn du dir auch die letzten Spiele von Rocherath anschaust, da sind zwei Tore eigentlich schon das höchste der Gefühle. Und das ist eigentlich auch nicht Rocherath-like. Mhm.
Ja, definitiv. Also ich muss auch sagen, dass das sich in dem Spiel auch so dargestellt hat. Jetzt muss ich sagen, es war nicht das spektakulärste P2-Spiel, was ich seit langem gesehen habe. Das muss ich wirklich sagen. Also wir reden ja gleich noch über Honsfeld-Büttchenbach. Gut, die zweite Halbzeit ist eine ganz andere Geschichte, aber die erste Halbzeit da stand ich neben unserem Kollegen Robin Kolaris und da schauten wir uns zwischendurch an und meinten schon, boah, das ist wohl ein richtig schönes Spiel anzugucken, weil es da sehr, sehr stark hin und her ging und das hattest du in der Partie Weiwatz gegen Rocherath in der zweiten Halbzeit während einer Phase von einer Viertelstunde vielleicht, aber selbst da waren die Torchancen nicht überragend, sag ich mal. Und ich befürchte halt auch, dass wenn du dann da quasi nochmal 200%iger auf beiden Seiten gehabt hättest, wahrscheinlich Weiwatz die reingemacht hätte und Rocherath eben nicht. Und das ist für mich aktuell der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften. Denn Rocherath ist von der Spielanlage, von der Art und Weise, wie sie da aufgetreten sind, nicht aufgetreten wie eine Mannschaft, die sich jetzt langsam Sorgen um Abstieg machen muss.
Und wenn wir gerade schon Robin Kolaris angesprochen haben, dann reden wir doch auch mal nicht nur von Robin Kolaris, sondern auch mit, denn wir haben von euch viel positives Feedback bekommen, was diese WhatsApp-Sprachnachrichten angeht, die wir vergangene Woche in die Folge integriert haben. Und haben wir uns auch gedacht, dann machen wir das doch nochmal. Das hat gut geklappt. Und jetzt sogar noch mehr, weil du und Robin ja am Sonntag dann beide das Spiel Honsfeld gegen Büttchenbach, beziehungsweise Honsfeld-Büttchenbach, ne, war in Honsfeld.
Ja, ja, genau. Honsfeld-Büttchenbach.
Honsfeld-Büttchenbach geschaut habt. Ein bemerkenswertes Spiel. Und da würde ich doch sagen, überlasse ich euch beiden einfach mal das Diskutieren.
Ja, witzigerweise sind wir genau parallel eingefahren in Honsfeld. Also ich war gerade dabei, mich noch zu sammeln, sag ich mal. Das Wetter war ja jetzt nicht sonderlich gemütlich. Dementsprechend hatte ich mir noch eine Jacke zusätzlich angezogen. Und genau dann parkte er direkt neben mir. Also dementsprechend war das schon mal ganz angenehm. Wir hatten uns dann auch auf die Tribüne gestellt, was nicht immer die intelligenteste Angelegenheit ist, weil ich Tendenz habe, mich dann mit den Leuten zu unterhalten und nicht mehr mitbekommen, wenn der Techniker mir sagt, du bist gleich auf Sendung.
Das will ich wohl mal auf Sendung miterleben. Wir schalten zu Christoph Heer und du hörst mir so.
Tatsächlich hatten wir an diesem Wochenende einen Techniker, der es gern hat, wenn wir die Mikros ausstellen. Mhm. Und ich hatte es einmal tatsächlich nicht mitbekommen und hörte dann nur irgendwann meinen Namen auf dem einen Ohr, während ich auf dem anderen Ohr was hörte. Und ehe ich dann das Mikro wieder angestellt hatte, war ja natürlich ein bisschen Zeit vergangen. Und dann hatte ich, wie ich halt bin, dann habe ich auch auf Sendung einfach gesagt, huch, da war das Mikro doch nicht an.
Oh nee.
Ja gut, was willst du denn anders machen? Weißt du? Und das war noch Mitte der ersten Halbzeit, glaube ich. Und diese erste Halbzeit, die hat es deutlich in sich. Büttchenbach hat da es 1-0 gemacht. Wir gehen vielleicht schon mal so ein bisschen auf den Spielverlauf ein, weil Büttchenbach hat vieles richtig gemacht. Macht das 1-0 in der 19. Minute, das 2-0 in der 70. Minute. Und ich bin ganz ehrlich, ich war in der 80. Minute der festen Überzeugung, dass dieses Spiel 2-0 für Büttchenbach ausgeht. Ja, und am Ende endet es 2-2 und das war dann doch relativ hart für die Büttchenbacher.
Ja, Robin, wie hast du die Büttchenbacher denn erlebt? Das ist ja nicht das erste Spiel in den letzten Wochen, das sie eigentlich schon so gut wie gewonnen hatten und wo sie dann am Ende doch entweder mit leeren Händen beziehungsweise mit nur einem Punkt dastehen. In einer Situation, in der die Schwarz-Gelben sich im Moment befinden, also als Tabellenletzter, der weiterhin erst einen Saisonsieg eingefahren hat. Wir haben es schon gesagt, eine Mannschaft, die eigentlich nicht für die zweite Provinzklasse geplant war, die dann überraschend am Ende doch aufgestiegen ist. Wie hast du den FCB dann nach dem Spielende erlebt?
Nach dem Abpfiff waren die Büttchenbacher natürlich maßlos enttäuscht. Das kann man ja total verstehen, wenn man bis zur 87. Minute noch mit 2-0 führt und dann so unglücklich, sage ich mal, noch den Sieg herschenkt. Wobei herschenken würde ich es nicht nennen. Es ist schwer zu sagen, woran es lag. Also Honsfeld fiel da auch recht wenig ein, um nochmal zurück ins Spiel zu kommen. Hat dann auch das Quäntchen Glück gehabt und die zwei Tore innerhalb von kürzester Zeit erzielt, wobei Honsfeld vorher in der gesamten Halbzeit komplett abgemeldet war, was zumindest Torchancen angeht. Deshalb war auch ein Quäntchen Glück für Honsfeld dabei und eben das Pech auf der Büttchenbacher Seite.
Ja, vor allem hat Büttchenbach in den vergangenen Wochen ja eigentlich fast immer gepunktet. Da gab es das 1-1 gegen Troisport, dann gab es vor allem auch diesen lang ersehnten Sieg, ausgerechnet im Derby gegen Amel, der dann auch nochmal durchaus für Flügel sorgt. Und dann gab es dann aber dieses Spiel, was ich eben schon angesprochen habe, wo sie auch eigentlich schon einen Sieg in der Tasche hatten und wo es am Ende dann doch wieder unentschieden wurde, und zwar gegen Audremont. Da standen sie auch mit 2-0 vorne, haben auch in den Schlussminuten dann noch zwei Tore kassiert. Dann gab es dann allerdings diese ziemliche Klatsche gegen Franchimont vergangenes Wochenende, 6-0, wo Büttchenbach eine Reaktion haben wollte oder auch vor allem auch zeigen musste. Ja, jetzt führen sie dann 2-0 bis in die Schlussminuten gegen Honsfeld und kassieren dann wie gegen Audremont oder ähnlich wie gegen Audremont wieder zwei Tore am Ende. Also das ist natürlich eine unfassbare Pechsträhne. Und wenn wir dann all diese ganzen Faktoren mit einzählen, die ich eben schon genannt habe, der Kader, du steckst von Anfang an unten drin, du weißt, dass es schwierig wird. Und wenn du dann aber noch Pech hast die ganze Zeit, was macht dir dann eigentlich noch Hoffnung, Robin?
Trotzdem, denke ich, gibt es auch Positives aus diesem Spiel für Büttchenbach rauszuziehen, weil man Honsfeld halt, ich sag mal, in der zweiten Halbzeit dominiert hat, in dem Sinne, dass man keine Chancen zugelassen hat und genau wie man selbst die Chance hatte, ein Tor zu erzielen, es auch gemacht hat. Und das ist auch eine Qualität, die man haben muss und die hat Büttchenbach gezeigt. Auch in der ersten Halbzeit, da war Büttchenbach chancentechnisch zwar unterlegen, aber hat dann, wenn es brenzlig wurde, die Chance genutzt. Und auf der anderen Seite kann man sich auf einen bärenstarken Torwart wie Ramon Theissen verlassen, der seit Wochen oder seit Saisonbeginn eigentlich in jedem Spiel immer einige Paraden zeigt, die natürlich wichtig sind. Aber das gehört dazu und er gehört zur Mannschaft in Büttchenbach und ich traue ihnen schon zu, die Wende zu schaffen. Nur sie müssen halt jetzt, wie gesagt, die Punkte irgendwann oder die Siege irgendwann einfahren, weil so langsam läuft die Zeit auch davon. Also die anderen Mannschaften wie Amel gewinnt jetzt. Okay, Amel sollte nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Aber trotzdem sind auf jeden Fall jetzt dringend Punkte nötig.
Wobei ich sagen muss, dass Bütchenbach mir sehr gut gegen Honsfeld gefallen hat. Also wie gesagt, in der 80. Minute war ich der festen Überzeugung, dass Bütchenbach da einen ungefährdeten 2-0-Sieg einfährt. Und gerade in der zweiten Halbzeit, mit der Art und Weise, wie Bütchenbach aufgetreten ist, wie die an das Spiel herangetreten sind und wie sie dann auch Honsfeld komplett aus der Partie genommen haben in diesen zweiten 45 Minuten, sah das auch gar nicht so sehr aus wie ein Abstiegskandidat, muss ich ganz ehrlich sagen. In der ersten Halbzeit, ja, zu teilen, war Bütchenbach etwas überfordert, gerade auch mit dem Tempo, das Honsfeld hier und da dann an den Tag legen konnte. Es gab ja auch zwei Abseitstreffer für Honsfeld, also dementsprechend hätte es zur Pause auch ein bisschen anders aussehen können. Aber gut, du führst zur Pause 1-0, du machst in der 70. Minute das 2-0, perfekter Zeitpunkt, danach auch keinerlei Gefahr bei Honsfeld und nach dem Spiel war auch Pascal Jost komplett perplex, ob dieses Unentschiedens, weil er sagte selber, also wenn du dir das ganze Spiel anguckst, wenn wir das Spiel hier verlieren, dann musst du am Ende sagen, das wäre verdient gewesen. Ja, wir haben unsere Chancen am Anfang, aber wir machen sie nicht und dann, danach, wie Bütchenbach das gemacht hat, das war eigentlich abgekocht, bis auf eben diese 2 Minuten kurz vor Schluss, wo sie zweimal eben am zweiten Pfosten überfordert waren. Und ja, und das ist dann natürlich extrem bitter, weil diese Tore einfach aus dem Nichts fielen. Und dann fühlt sich so ein Unentschieden für Bütchenbach wirklich an wie eine Niederlage. Ja, und ich glaube, in Honsfeld wusste niemand genau, wie man dieses Spiel einordnen soll.
Ja, und auf der anderen Seite wendet der HSV eben seine Niederlagenserie ab und beendet sie. Da gab es ja 3 Niederlagen in Folge. Unter anderem dann, wie wir eben gesagt haben, schon die gegen Weiwort und jetzt dann nochmal einen Punkt. Und Honsfeld ist ja richtig gut gestartet in die Saison. Gerade als Aufsteiger hat sich lange in den Top 3 sogar gehalten. In der Endrundenregion ist mittlerweile auf Rang 6 gelandet. Und da tut es natürlich dann gut, wenn du jetzt nochmal einen Punkt holst. Vielleicht dann auch nicht unerwartet, aber ja, vielleicht unverdient, in Anführungszeichen, so habe ich das zumindest gerade verstanden.
Ja, zumindest auf die zweite Halbzeit gesehen, definitiv unverdient. Also mit dem Spielverlauf, dass du da noch mit einem Punkt rauskommst, das ist echt überraschend.
Honsfeld hatte in den letzten Wochen, glaube ich, vor allem mit sich selber zu kämpfen, weil die Leistungen etwas schwankend waren und ja, das größte Manko in letzter Zeit ist die Chancenverwertung. Auch allein gegen Bütchenbach hätte man locker mit 3-1 in der Halbzeit führen können. Aber ja, es fehlt einfach die letzte Konsequenz vor dem Tor. Gegen Bütchenbach war der Ball sogar 2-mal drin, aber es war halt 2-mal eine Abseitsposition, wobei das erste Mal wirklich total unnötig war, weil Mehdi Benselam den Ball schon aufs Tor köpft und Peter Jost dann den Ball noch berührt, aber er wäre auch ohne die Berührung ins Tor gegangen. Deshalb war es eigentlich doppelt bitter, dass das Tor nicht gezählt hat. Und ansonsten, ja, Honsfeld muss sich jetzt an den Riemen reißen und versuchen, wieder in die Spur zu kommen. Und wenn sie ihr Potenzial ausspielen, vorne die Tore machen, dann traue ich ihnen schon zu, wieder in dem oberen Tabellenmittelfeld Fuß zu fassen.
Und das ja vielleicht sogar auch mit einem weiteren Sieg oder überhaupt nochmal einem Sieg, so müssen wir es ja sagen. Und zwar im Derby, im Gemeindederby, im Nachbarschaftsduell, im Freundschaftsduell, gemessen an den beiden Trainern sogar im Familienduell, Stefan Bongert und Pascal Jost, nämlich gegen den KFC Rocherath. Und das Spiel ist ganz frisch auf Freitag verlegt worden. Und deswegen kann ich nicht hin. Ich wäre Sonntag tatsächlich hingegangen, um Robin zu ersetzen.
Hingegangen, das ist aber sportlich.
Ja, ist richtig, da wäre ich jetzt schon bald losgegangen. Ich wäre hingefahren nach Rocherath, aber Freitag kann ich leider nicht. Und deswegen kann wiederum Robin hin. Mhm. Und du auch, glaube ich, ne, Christoph? Oder wie war das nochmal?
Nur, das ist noch nicht sicher. Ach. Also, ich kann theoretisch hin, aber aktuell für euch brauche ich es ja nicht machen. Das dementsprechend weiß ich noch nicht, ob ich hinfahre.
Okay, und ich würde sagen, dieses komplette Tippspiel, das wir jetzt machen, das machen wir ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil wir haben extrem viele Spiele zu tippen, weil es halt auch extrem viele Derbys gibt. Und wir bleiben mal in der zweiten Provinzklasse, um die mal richtig abzuschließen. Rocherath gegen Honsfeld. Robin hat uns seine Tipps geschickt. Er geht auf einen Rocherather Heimsieg und zwar auf ein 2-1. Und da gehe ich mit. Zwar nicht bei einem 2-1, sondern ich sage, dass sich Rocherath mit 3-2 gegen Honsfeld durchsetzt.
Ich tippe auf dasselbe Ergebnis wie an diesem Wochenende, zumindest aus Honsfelder Sicht, auf ein 2:2 und vielleicht wieder zwei Treffer von Nikola Donnet, wobei man sagen muss, ob der erste Treffer tatsächlich ein Donnet-Tor war, das wird wohl am Ende des Tages niemand sagen können.
Okay. Emmels gegen Weiberts, da geht's auf den Samstag hin und da bist du auf jeden Fall da, ne?
Ja, genau, bei dem Spiel werde ich sein. Das letzte Mal, dass ich in Emmels war, da hat Emmels exzessiv unglücklich verloren. Mit 1:0 war das noch gegen Recht. Das war komplett unverdient.
Zu Unrecht.
Zu Unrecht. Und deswegen glaube ich, dass Emmels Weiberts richtig nerven kann, ohne aber zu gewinnen. Heute habe ich es mir den Unentschieden. Ich sage 3:3.
Ich gehe auf den, würde ich behaupten, safen Tipp. Und zwar, dass der KFC Weiberts einen Auswärtssieg einfährt und das mit einem 4:1 tun wird. Also quasi aus richtiger Sicht 1:4 für Weiberts. Und Robin schläft jetzt schon, denn uns ist kurz vor Sendung eingefallen, dass wir dieses Spiel ja auch noch auf der Tagesordnung haben. Es ist im Moment aber tatsächlich 0.51 Uhr und deswegen wollen wir dem armen Robin Kulare seinen Schlaf gönnen. Also seinen Tipp reichen wir dann vielleicht in der nächsten Folge nach,
ja,
wenn wir dann drauf zu sprechen kommen, wie viel er denn so gepunktet hat. Bleiben wir in der zweiten Provinzklasse, gehen schon mal auf den Sonntag, denn da hat Bütchenbach eine ziemlich schwere Aufgabe vor der Brust. Und zwar treffen sie zu Hause auf den KFC Olympia Recht und der Club hat ja nun wirklich einen Lauf.
Absolut, und ich glaube, dass sie den Lauf auch weiter fortführen werden. Sehr zum Leidwesen von Bütchenbach, die sich die Punkte eigentlich verdienen, zumindest so wie sie im Moment auftreten, meiner Meinung nach. Ich sage aber auch, dass das dann ein enges Spiel wird, ein Spiel, wo Bütchenbach wieder vieles richtig macht, aber am Ende trotzdem ganz knapp mit 0:1 verliert.
Robin geht übrigens auch auf die Olympia, sagt sogar 0:2 und aus reinem Trotz gehe ich dann auf den FCB und sage, dass Bütchenbach mit 2:1 gewinnen wird. Und dann gehen wir mal in die dritte Provinzklasse, da haben wir nämlich zwei Derbys am Samstagabend und ich weiß noch nicht genau, bei welchem ich sein werde, aber ich tendiere ganz stark Richtung Uttler gegen Eupen B aus dem Grund, dass ich Wallhorn und Büllingen in den nächsten Wochen sowieso schauen werde. Büllingen spielt da gegen Elsenborn, Wallhorn, wie wir eben schon gehört haben, gegen Eupen B. Und Eupen B ist jetzt in Uttler zu Gast und ich glaube tatsächlich, dass Eupen B es sehr schwer bekommt und mit einigen Gegentoren sich auf die Rückfahrt begeben wird. Robin sagt 4:1 für Uttler, deswegen sage ich 4:0 für Uttler tatsächlich. Auch wenn ich genau weiß, dass Seko Bibulczka, der Trainer der Eupen, der uns auf jeden Fall zuhören wird, der da überhaupt nicht begeistert sein wird.
Ja, vielleicht wird er dann von meinem Tipp begeistert sein. Ich weiß, ich habe am vergangenen Wochenende beim Spiel St. Veit Lonssen auf die ja doch klaren Außenseiter aus Lonssen getippt. Und ja, dann will ich hier doch auch auf die etwas weniger klaren Außenseiter, weil da würde ich St. Veit doch nochmal einen Ticken, ja, nominell größer einordnen als Uttler und dementsprechend tippe ich auf Eupen auch 1:0 Auswärtssieg.
Dann das nächste Derby, ich habe es schon angesprochen, Wallhorn gegen Büllingen. Robin sagt 3:1 und ich plaudere wieder aus dem Nähkästchen. Ich habe eben noch mit Johnny Laschet geschrieben, gerade auch wegen seines Traumtores und ich habe ihm gesagt, ich tippe 3:1 für euch. Deswegen, ja, haben wir jetzt halt denselben Tipp. Komm du aber jetzt nicht auch auf die Idee, 3:1 zu tippen.
Ich hätte jetzt schon gerne, nee, ich brauche noch einen 3:2-Tipp, fällt mir ein. Aber nee, den lasse ich mir noch für später, wir haben ja noch ein Spiel.
Den hast du noch nicht gehabt, Entschuldigung.
Genau,
ja.
Den lasse ich mir noch für später. Wie gesagt, ich hatte es heute mit Unentschieden, 1:1.
Okay, wir haben übrigens noch zwei Spiele, denn wir bleiben nochmal kurz in der dritten Provinzklasse. Dadurch, dass ich ja jetzt den Sonntag unerwartet frei habe, weil Rocherath Honsfeld vorverlegt wurde, glaube ich, dass ich Sonntag nach Lonssen fahre gegen Hood Fagne. Hört sich jetzt nicht nur nach dem Hammerspiel an.
Aber die Ausfahrt ist halt kurz.
Genau das. Ich könnte auch mit Rare nach Marois fahren, habe ich es richtig ausgesprochen?
Nee, diesmal hattest du es falsch.
Ja, wohin auch immer fahren. Das ist allerdings eine ziemlich lange Ausfahrt, deswegen begebe ich mich nach Lonssen. Und Lonssen und Fagne, da habe ich immer sofort dieses Spiel vor 2 Jahren, 3 Jahren im Kopf, wo Lonssen, glaube ich, samstags irgendwie eine Feier hatte und sonntags gegen Hood Fagne 0:6 unter die Räder gekommen ist.
Ah, ja, da warst du mit bei. Vor 2 Jahren, ja, da war ich dabei. Das, ja, wobei, erst mit Corona ist das echt schwierig geworden.
Komplett. Also ich habe im Kopf, das wäre die Saison, die erste, die abgebrochen wurde, weil dadurch ist Hood Fagne ja aufgestiegen mit Emmels. Damals sind ja auch noch aufgestiegen. Und ich glaube, das war dann ein paar Wochen davor.
Ja, das kann natürlich sehr gut sein. Ja, doch, muss ja schon, wenn sie in derselben Liga gewesen sein, ja.
Genau, weil davor, also in der Zwischenzeit waren sie ja dann P2.
Rechnest du denn wieder mit einem 6:0 für Hutfahren?
Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Ich rechne damit, dass das Spiel unentschieden ausgeht und zwar 1:1.
Ich tippe 3-2 für Lonzen.
Komisch. Mit Pierre Schmitz als Libero?
Nein, wieder auf seiner angestammten Position. Oder okay. Ist das jetzt geplant, dass er da in der Defensive regelmäßig aushilft?
Davon werde ich dir dann berichten.
Ah, ja.
Und dann lassen wir die P3 mal hinter uns, wobei ich eine Sache noch gerne loswerden würde. Und zwar hat es ja am Wochenende noch eine ziemlich hässliche, in Anführungszeichen, Szene gegeben bei St. Vith gegen Lonzen. Jonas Bovero hat sich da einmal mehr schwer verletzt, einen Schienbeinbruch, wie sein Trainer uns gesagt hat. Da wollen wir auf jeden Fall auch sagen, Jonas, gute Besserung.
Auf jeden Fall gute Besserung.
Weil er ist einfach ein unfassbarer Pechvogel. Also, ja. Der hat so viele Verletzungen schon gehabt. Ist ein Jahr jünger als wir, mit 25 schon so dermaßen viele Verletzungen zu haben, das ist wirklich Pech. Dementsprechend, Jonas, komm schnell wieder auf den Platz zurück. Gerade auch, weil er für St. Vith ein sehr wichtiger Spieler ist, finde ich. Gehen wir noch hoch in die zweite Division Amateure, denn da spielt Kelmis, genau wie Raren, gegen einen Verein, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, weil ich es hier auch einfach nicht weiß, wie es ausgesprochen wird.
Ja, Ganzhoren? Ich habe es eben gegoogelt.
Okay.
Und Ganzhoren, das, jetzt habe ich es selber so ausgesprochen. Effektiv im Wallonischen wird es so ausgesprochen, also im Französischen, im Flämischen dann Ganzhoren. Okay. Das liegt genau auf der Grenze zu Flandern oder zur flämischen Gemeinschaft dann in dem Fall. Auf jeden Fall, der Platz hattest du eben selber nachgeschaut. Der liegt wirklich genau auf der Grenze. Das kann man sich auch nicht ausdenken.
Ja, der liegt auch ziemlich nah am Atomium. Also damit man es alle lokalisieren können, es liegt in Brüssel. Mhm. Und der Fußballplatz ist auch ganz nah an einem Petanque-Platz.
Ah ja, ja, wie ein Gui.
Ja, richtig, nur ohne Alpakas.
Stimmt.
Aber nur mal, um euch zu sagen, wo Ganzhoren liegt. Ganzhoren wird aber zu Gast sein im Prinz-Philipp-Stadion, da muss Kelmis nicht weit fahren. Und Robin sagt 1-0 für Kelmis. Christoph, was sagst du?
Ja, das halte ich nicht für unrealistisch, weil Kelmis hat bisher in den Spielen, wo sie wirklich punkten müssen, auch gepunktet. Und das, glaube ich, werden sie diesmal auch machen. Und sie sind in den letzten Wochen hier und da nicht gut bedient gewesen mit den Spielverläufen, was aber auch teilweise dann eigenen Fehlern oder Jugendsünden, wie Alexandre Di Gregorius nennt, geschuldet ist. Und ich glaube, dass sie jetzt vielleicht eine etwas reifere Leistung abliefern werden und einen souveränen 3-0-Sieg gegen Ganzhoren feiern.
Okay. Auch hier gehe ich auf Unentschieden. Wir haben ja sehr viel Unentschieden heute und ich glaube, dass das Spiel 2-2 ausgehen wird. So, Christoph, wir haben jetzt 7 Spiele getippt, wenn ich mich hier nicht komplett verrechne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da muss doch mal ein bisschen was bei rumkommen. Es gibt 42 offene Punkte diesmal.
Ja, ich hoffe mal, dass ich nicht meinen Punkteschnitt von diesem Wochenende fortführe, weil sonst wäre das sehr bitter.
Das ist wohl wahr. Allerdings ist das Wochenende für mich dann wiederum prädestiniert, um endlich mal vorbeizuziehen.
Endlich mal vorbeizuziehen. Ich habe 2 Jahre immer hinter dir gelegen, also dementsprechend.
Ja, daran habe ich mich gewöhnt. Ich finde das gut so.
Ja, ich nicht.
Okay, damit entlassen wir euch in diese Woche und hören uns nächste Woche, wenn ich dann im Tippspiel führe.
Ciao.
Das war PPP, der Provinzklassen-Podcast. Direkt am Ball, direkt vom Platz, direkt ins Studio.